Hey, an dieser Stelle erstmal Gratulation, Bruder.
Danke.
Drei Games in. Was heißt das? Das heißt, hey, wir haben eine andere, wir haben noch eine Credit Season, Alter.
Credit Season.
Credit Season. Zack, let's go.
Wer hätte es gedacht?
Alter, 7 Jahre ja, in, Alter. Na, Gratulation natürlich auch. Big Time News. Am Anfang letzter Woche, dass du 53-Man-Card gesigned wurdest. Erzähl mal, Alter, wie kam es dazu? Was passiert? Jetzt mal ein bisschen mit rein.
Also wie gesagt, ich halte mich normalerweise aus solchen, diesen ganzen Topics natürlich raus. Mein Agent handelt das Ganze. Hat gemeint, irgendwie ein paar Leute haben angeklopft, der hat mit den Texans geredet.
und wir hatten es letzte Woche ja noch erwähnt. Ey, du machst ein paar Big-Time-Plays, Alter, um Primetime.
Es ist halt echt so.
Da kommen sie, da so klopfen sie an und sagen, hey, bist du available? Du bist ja im Practice-Squad, willst du für uns spielen kommen?
Das geht dann sehr schnell, tatsächlich. Ja. Also irgendwie diese Primetime-Plays zählen dann doch irgendwie doppelt.
Ich sag's dir, Mann.
Aber dann, wie gesagt, ich will ja hier bei den Texans bleiben, Mann. Ich will Teil von dem Projekt sein. Mein Guy Coach Kelly hat mich herausgeholt, das heißt, ich würde den nie irgendwie so hängen lassen. Aber dann haben die Texans gesagt, weißt du was, wir machen Nägel mit Köpfe, haben mich zum 53 Mann-Kader gesigned, vor einem wichtigen Spiel in Jacksonville Division Game. Das heißt, ich war hype. Für mich ist Jacksonville ja auch immer ein bisschen so ein Home-Game, weil ich da in der Highschool war und sowas. Ja, Mann. Aber da über Spiel reden wir noch bestimmt genügend später, aber ja, einfach diesen Jump in 53er zu machen, das ist Big Time, Bro. Ich weiß noch, als wir zum ersten Mal im Hype House waren, war ja das erste Mal, glaube ich, als ich dich wirklich in Person getroffen habe, ne?
Ja, ja, genau.
Und das war für mich damals so nach meiner dritten Season oder sowas. Und du hast ja deine 7 Credit Seasons gemacht in der Liga und ich habe mir gesagt, Digga, wie schafft man das, in dieser Liga 7 Jahre zu spielen? Das ist ja ewig, Bro. Wie ewig hat dieser Typ da in der NFL rumgezockt. und jetzt selber hier zu sein, Mann, das ist schon, ist humbling,
ja,
Mann.
Ist so, big time war crazy. Mann. Ja, nee, das ist ja, aller Credit geht natürlich auch zu dir, Mann. Du weißt natürlich, wie viel harte Arbeit du da reinsteckst. Und natürlich da auch immer ein bisschen Fünkchen Glück mit drin, aber wenn du die Arbeit reinpackst, wie du immer schön sagst, du hast hier, ich quote hier gerade Jakob Johnson, hard work works. Und es funktioniert wirklich, wenn man die Arbeit reinsteckt. Ja. Und umso härter du arbeitest, umso mehr Glück hast du. Und in deinem Fall hast du
das. Das ist ein Wort. Umso härter du arbeitest, umso mehr Glück hast du, Mann. Das ist, und diese Arbeit, das ist nicht nur der Weight Room, das ist nicht nur der irgendwie auf dem Feld, die ganzen Drills und sowas, sondern es ist auch so, wirklich einfach, wie du dein Leben lebst. Weißt du, ich meine, so wie wie produktiv sind deine Tage, wie verbringst du deine Zeit? So, ich bin mir sicher, hätte ich, sag ich mal, nicht so gesund gelebt, wie ich jetzt die letzten Jahre, 3 Jahre, 3-4 Jahre oder sowas gelebt habe, dann macht dein Körper einfach früher schlapp, dann kriegst du eine Verletzung schon früher, die das Ganze dann in eine andere Richtung endet. Ja? Also, okay, du wirst der sein, der jedes Wochenende mit Jungs Party macht. Dann zeigt sich irgendein Problem vielleicht schon früher, weißt du, ich meine, oder auch die quote-unquote harte Arbeit, dass du einfach irgendwie mental bei der Sache bleibst, wenn du in der Free Agency bist, wo du sagst, okay, weißt du was, ich habe gerade kein Signal, das mir sagt irgendwie, dass was kommt, aber dass du trotzdem weitermachst. Digga,
und da bist du das perfekte Beispiel für, ich bin ja ein Riesenfan davon, zu reflektieren. Und schau mal an, von einem Jahr, eineinhalb Jahren, du warst bei Bomberitos, wie auch immer, und da war Mid-Season, war da ein Tryout für Free Agents, weißt du, und dann gehst du dahin, du weißt nicht, ob irgendwas bei rausspringt, aber na, ich bereite mich auf was vor, ich stecke die Arbeit rein, boom, auf einmal diese Practice-Squad-Signing vor den Giants und dann, du weißt niemals, wenn du die Arbeit reinsteckst, was daraus resultieren könnte. Sheesh, Brudi.
It's real, man. It's real.
This shit is real.
Hört auf Mark, man. Hört auf Mark. Umso härter ihr arbeitet, umso mehr Glück habt ihr, man. Let's go.
Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Game Changers. Das ist Folge 73 Woche 3 der NFL ist in the books. Wir haben eine gute Folge für euch vorbereitet. Einige Storylines, wo wir einsteigen müssen, einiges zu bereden. Hier, Breaking News, Giants haben eben Jackson Dart als Starter bekannt gegeben. Was ist uns in den Cincinnati los? Derrick Henry fumbled. Atlanta ist in trouble. Einiges zu bereden hier. Wir gehen natürlich auf dein Game ein. Wir gehen kurz auf College ein. Und dann zum Schluss geben wir ein paar Fragen ein. Aber zuallererst, Alter. Damn, Brudi. Erzähl, Woche 3. 0-3 gestartet, let's go. Nein, lass direkt den Deep Dive mal in den Texans machen. Was geht ab? Was ist passiert? Ich möchte gern die Inside-Takes von dir hören.
Okay. Heißer Sonntagnachmittag in Jacksonville. Das Jacksonville-Stadion hat kein Dach. Und wirklich, also wirklich keinerlei Überdachung auf irgendeine Art und Weise. Und auch in der Sideline gibt es bei der Bank keinen Schatten. Das heißt, du bist wirklich in der knallenden Florida-Sonne die ganze Zeit. Jedes Mal, wo ich da gespielt habe, bis jetzt war es heiß. Extra IV reingehauen vorm Game.
Muss.
Zwei Tage vorher mit Hydration angefangen und sowas. Extra gestretched und so. Es war wie angekündigt. Mhm. Die Jaguars, gut losgelegt. Die Jungs haben eine würde ich sagen, um einiges verbesserte Defense. Die Defense, genau. die jetzt laufen, ist der ehemalige Defense Coordinator von Green Bay, also dieses Green Bay-System, ist die jetzt da laufen.
Nee, ist er das? Nee, wer ist das dann?
Ich bin mir beim Namen jetzt nicht ganz sicher. Aber das System ist das, was in Green Bay gespielt wurde, die letzten Jahre, bevor das neue System da jetzt ist. Die Offense, wie gesagt, angeführt von Trevor Lawrence. Wir haben einige sehr talentierte Guys in der Offense. Aber das Spiel war wirklich so ein zähes Hin und Her. Ja, also es ging hin und her, die haben ihre Plays gemacht, wir haben unsere Plays gemacht, low scoring bis ins vierte Quarter und dann gab es tatsächlich so einen Moment, wo wir einen krassen, also eine, glaube ich, 60-Yard-Bombe oder sowas rausgehauen haben zu Nico Collins für einen Touchdown, die uns rangebracht hat, dann war es evened up und da haben wir so ein bisschen, du merkst ja das Momentum shiftet in so einem Game immer her, dann auf einmal haben wir so ein bisschen Momentum gehabt, okay, kriegen den Ballbesitz zurück, wir fangen an zu driven, sind in einer guten Ausgangssituation, wo wir auf jeden Fall mit Punkten wegkommen. Ja, ein Field Goal hätte ja gereicht, um die Führung zu haben. Und haben da dann leider wieder ein costly Fumble gehabt in der Red Zone, gefolgt von einem Pick. Und die Jaguars auf der anderen Seite haben capitalized. Wir haben da unsere Defense wirklich mal jetzt über diese ersten drei Spiele, finde ich, wenn eine Defense weniger als 21 Punkte zulässt, dann kannst du in der NFL überhaupt nicht sagen. Ja, das heißt, unsere Defense war wirklich am Ballen. Die hatten auch ein paar Opportunities noch, wo sie, glaube ich, noch einen Turnover hätten haben können und sowas, wo ein paar Picks fallen gelassen wurden. Aber die Jungs will ich gar nicht anfangen zu kritisieren, weil die Jungs haben über große Stretches ihren Job gemacht, diese ersten drei Wochen. Ja. In der Offense haben wir einfach zu viele Chancen liegen lassen. Wir haben wieder zu viele Turnovers zugelassen. Penalties war ein bisschen ein Problem. Wir haben unsere Drive-Starts gekillt. Wir hatten zu viele Situationen, wo es 1. und 15 war, 3. und 25, wegen hier einem Holding, da einem Face-Mask. Ja, Mann, und so haben wir es geschafft, das Spiel wegzugeben. Und das ist ein bisschen so Coaches-Talk, aber das geht für mich wieder wirklich zu diesem klassischen Saying zurück. So, du kannst nicht gewinnen, bis du aufhörst zu verlieren. Und wir machen viele, viele gute Sachen. Wirklich, diese Offense, diese Gruppe ist extrem talentiert. Aber wenn du Spielzüge oder Aktionen machst, die das Spiel aktiv weggeben, dann geht es in der NFL nur so lange gut. Du kannst vielleicht dir einen Fehler erlauben, ja, und deine Defense bailt dich aus. Aber wenn du dann nochmal einen Fehler machst, irgendwann wird dieses gegnerische Team dich dafür bestrafen. Und da sind wir leider wieder diesen Sonntag ein bisschen reingefallen drauf.
Ja, nee. Ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ihr ein 0-3-Team seid. Weißt du, ich denke, zu deinem Punkt, ich glaube, da ist zu viel Talent in dem Team, auf beiden Seiten, Defense, Offense. Da ist nur ein bisschen der Wurm drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue mir das von außen an und sage, es läuft einfach nicht rund auf Offense. Es ist immer so sehr viel, du siehst sehr viele Ups and Downs, du siehst, wie gesagt, self-inflicted wounds hier, du schießt dir immer selber ins Bein ein bisschen. Aber es ist, Ah, man, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber das ist einfach, der Rhythmus fehlt ein bisschen, weißt du, du musst, ich glaube, die Statistik gelesen, dass, ich glaube, CJ Stroud, wir haben bis jetzt, oder responsible für 3 Touchdowns, glaube ich, in 3 Games, was natürlich, und ich weiß, Teammate und alles, aber du musst halt auch realistisch sein, an dem Punkt, dass du super stark angefangen hast in Jahr 1, weißt du, Rookie-Jahr war hier oben, Top 5 wahrscheinlich in der Liga und jetzt die letzten beiden Jahre ein bisschen stagnant, ein bisschen nach unten gegangen ist, da musst du auch schauen, was da genau dahinter steckt, so, was ist der Grund, weil ich denke nicht, dass es am Talent liegt, weißt du, du hast echt einen talentierten Receiver-Room, du hast einen guten Tight End, Running Backs, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wie gut die O-Line ist, aber irgendwie kommt das alles noch nicht zusammen, aber nichtsdestotrotz, ich meine, Woche 3, wir haben 14 Spiele zu gehen, aber ja, 0 und 3 ist auf jeden Fall ein Loch, wo du dich erstmal rauskämpfen musst, weißt du, was nicht einfach wird.
Nee, Mann, es ist nie einfach. Also verlieren in der NFL ist immer scheiße. 0-1 zu sein ist scheiße, 0-2 zu sein ist scheiße, 0-3 zu sein ist richtig scheiße. Aber was willst du machen? So, ist ja, 3-4 Spielzüge und du würdest komplett dich anders fühlen. Und das Rezept, was dich jetzt aus diesem quote-unquote Loch rausholt, ist nicht das andere, nicht ein anderes Rezept, als was du sowieso machen würdest. Ja, hätten wir 2 von den Spielen gewonnen, weil die glücklichen Spielzüge irgendwie gekommen wären, dann wären ja die Sachen, in denen wir uns verbessern müssen, trotzdem dieselben. Ja, die hätten trotzdem dieselben Fehler, die wir abstellen müssen, die Fundamentals, wo wir ein bisschen mehr Gas geben müssen. Das heißt, da geht die Arbeit einfach weiter.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Defense-Standpunkt, ich fühle mich schon fast schlecht für die Defense, weil du ballst halt. Und dann, wenn ich deine Offense nicht ab und zu mal so Bailout macht, wo du sagst, ey, keep us off the field und extend drives und scoren, pack ein paar Punkte aufs Board, dann ist es halt schon sehr frustrierend als Defense.
Ja, natürlich, das ist alles, was du brauchst, so Fingerpoint und alles eher. Du brauchst einen Breather manchmal. Absolut. Also, du hast jetzt gerade 2 Series lang einen geilen Job gemacht als Defense. Lass jetzt mal als Offense die Jungs für gute 10 Minuten auf der Bank halten.
Gib uns kein Three and Out, dass wir nach 3 Minuten wieder auf dem Feld sind. Ja. Gib uns ein paar Minuten, Alter, dass wir unsere Luft schnappen können und dann gehen wir da raus und ballen weiter, weißt du? Das allein hilft ja schon so immens. Aber wenn du da als Defense halt einen Großteil des Spiels auf dem Feld bist, dann irgendwann fällst du halt auch zusammen, weißt du? Kannst du auch nicht mehr machen, aber... Ja. Ja, wir werden sehen, Mann. Wir werden sehen. Ich meine, ich weiß, der Miko hat euch, der wird euch richtig kriegen. Get him right, weißt du?
Get him right, Coach. Sehr schön.
Ja, Mann. Aber glaub, sag mal, moralmäßig, alles gut. Ich weiß, du warst wahrscheinlich noch nicht im Building oder nicht um alle Teammates rum, so, aber ist alles noch positiv?
Ja, Moral sah für mich sehr gut aus. Also ich war in verschiedenen Lagen in der Liga schon in Mannschaften, wo du ein paar mehr Spiele verloren hattest, als du jetzt wolltest. Aber es ist eben genau das, also nachdem wir den Film geschaut haben, gestern zum Beispiel, dass du siehst, es liegt nicht an der gegnerischen Mannschaft. Es liegt nur an Sachen, die wir einfach kontrollieren. So, weißt du, lass das Ganze einfach sauber machen. Und dann werden wir erstmal sehen, zu was wir überhaupt fähig sind. Ja. Und war also ein bisschen die Story vom Trainingslager auch, weißt du, wo wir uns über das Trainingslager von Woche zu Woche wirklich verbessert haben. Und ich glaube, den Trend müssen wir jetzt einfach in der Season weiterfahren.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich denke, das sind 2 verschiedene Situationen. Wenn du einmal sehr selbstkritisch das Tape anschaust und sagst, hey, das ist alles Fehler, die wir selber machen und die sind abstellbar. Ja. Versus wenn du einfach ein schlechtes Team bist und dir das Talent fehlt und einfach du nicht gut genug bist und 0 und 3 bist, weißt du, das sind zwei verschiedene Boote, weißt du.
2 verschiedene Boote, trotzdem, fühlt sich trotzdem nicht gut an, fühlt sich nicht gut an, du wirst keine Excuses machen oder sowas, du musst einfach dem ugly Ding ins Gesicht schauen und im Training das Ganze fixen.
Absolut. Wie schaut's aus, wie geht's nächste Woche weiter?
Titans hier zu Hause. Okay. Ja. Titans hier zu Hause. Division Game wird wieder big.
Nie einfach, wichtig. Das ist das Ding. Division Games, da zählt ja der Record fast gar nicht. Es ist eigentlich egal, weil das ist einfach ein bisschen ein anderes Matchup. Das sind so diese Rivalry Games, wo egal wie gut eins der Teams ist, so diese Division Games halt, sind immer anders, Mann. Das ist immer ein bisschen tougher.
Ja, aber auf jeden Fall. Noch real quick, ich habe auch ein bisschen gemerkt, also dieser Division Smoke ist anders, Digga. Die halbe Jacksonville Sideline wollte mich boxen nach einem Special Teams Play. Ich habe deren der Longsnapper hat so ein bisschen geschauspielert, theatralisch hat er sich fallen lassen. Und dann kam direkt sein langhaariger Freund und hat mich geschubst an der Seitenlinie.
Was war die Situation?
Situation, Punt Return. Ich hab den Long Snapper, ja, ich hab
ihn. Warst du schon wieder am Ding oder was? Ach, du hast ihn geblockt, du wolltest nicht schon wieder einen blocken. Du
wolltest nee, ich war hier beim Covern, ich habe ihn das Feld mit runtergenommen. Und dann kommt er am Ende noch und nimmt so Anlauf, wie wenn er so in mich reinschädeln will, ja. Ich block ihn halt, okay, und dann gebe ich ihm so einen Schubser und dann lässt er sich so theatralisch fallen, ja. Und sein Homie, sein Boy kam direkt angerannt so, und du, halt, nach der Whistle, spielt so lang vorbei, schuckt mich so an derer Sideline und schreit mich so, hey, what the fuck are you doing? Und ich labe noch so ein bisschen zurück, aber ich habe halt direkt so den hier gemacht, sodass der Referee auch direkt sieht so, hey, ich bin unschuldig.
Nein. Und aber funny thing ist, ich kenne den Longsnapper, der mit dem eine Weile hier trainiert, ja.
Ja, das ist dein Boy. Du hast dir ein paar Tricks gezeigt, ich sehe schon. Ja, du hast dir ein paar Tricks gezeigt. Das
Schauspielern beigebracht, genau. Das
sind die Bad Moves, der Boy ist crafty, der hat einige, gut in der Coverage. Der hat einige Tackles gemacht schon.
Nee, der war tatsächlich die letzten paar Jahre, der war All-Pro. Der war All-Pro Snapper in der Liga. Ja, der ist, ich meine, Snapping ist er gut. Aber der ist auch ehemaliger Linebacker, daher kann er, der kann rennen.
Seine Coverage ist gut. Ja. Nee, Mann, aber da die halbe Jaguars Sideline wollte mich da klatschen, glaube ich. Und es ist halt diese Division Rival Energy, die du da kriegst, die bei einem normalen Spiel vielleicht nicht unbedingt gegeben ist.
Absolut, nice. Cool. Nächstes Thema, Giants. Jackson Dart wurde gerade eben, es ist hier Breaking News, innerhalb der letzten paar Minuten wurde zum Starter ernannt. Interessant für mich, ganz ehrlich, weil das für mich kommt es fast so rüber, als wäre das einfach so predetermined, also als hätten die das so oder so mitgeplant, weil du musst überlegen, vor zwei Wochen hatte Russell Wilson eines der besten Games, die er hatte in seiner Karriere, wahrscheinlich mit 450 Passing Yards, hat gegen die Cowboys geballt und natürlich nicht das beste Game diesen Sonntag gehabt, aber jetzt der offizielle Switch zu Jackson Dart. Was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das Ganze?
Also ist tough für Russell Wilson, gerade hinter dem Hintergrund, dass er halt gegen die Cowboys so ein krasses Spiel gespielt hat. Von dem, was ich gesehen habe gegen Kansas City, sah es halt nicht so gut aus.
Nee, sah rough aus, muss man sagen.
Ja. Und ich meine, diese Coaches, dieser Coaching-Staff, jeder in dem Gebäude battles da drum. Weißt du, die Jungs, die battlen darum, dass es jetzt ein Signal gibt, dass es in die richtige Richtung geht. Dieses ganze Giants-Building, ich meine, die Jungs arbeiten echt hart da. Also es war letztes Jahr genauso, es lief ja nicht so wie geplant, aber weil nicht hart genug gearbeitet wurde. Ja. Daran lag es nicht. Das ist echt immer, die Jungs sind auch in so ein bisschen so ein Boot, wo es halt immer irgendwie doch unglücklich für die ausgeht. Und du hast einen Quarterback gedraftet, den du als die Zukunft siehst. Und du hast mit Russell Wilson das Ganze jetzt ausprobiert. Und es lief gut, aber halt nicht gut genug. Ja. Dann wo sagst du als Head Coach und als Staff dann, hey, jetzt geben wir die Zügel dem Pferd in die Hand, auf das wir hier gewettet haben im Draft.
Ganz ehrlich. Ich verstehe das von einem Organizational Standpoint, verstehe ich auf jeden Fall. Ich meine, du musst, wie gesagt, die sitzen alle auf heißen Kohlen. Das Ding ist, wenn das dieses Jahr nicht irgendwie at least Winning Record oder was, Alter, dann sind die wahrscheinlich da alle raus oder so. Mhm. Also da ist halt die, wie nennt man das, die Zündschnur ist halt einfach, die Reißleine ist halt, die ist halt kurz, weißt du? Ja. Ein schlechtes Game gegen Kansas City, so hey, wir müssen uns jetzt verbessern.
Ja.
Und Jackson Dart hat anscheinend genug gezeigt durch Training Camp und durch die letzten paar Wochen, dass die sagen, hey, der gibt uns jetzt wahrscheinlich die beste Chance zu gewinnen und hoffentlich ein paar Siege einzuholen. Also ich meine, Jackson Dart, ich bin ein Fan von seinem Ole Miss Tape und diesen Swag, den er mitbringt. Ich hoffe, er kann ballen und das dann Ganze ein bisschen umdrehen. Aber
und da sprichst du ja gerade was an. Das ist ja auch noch eine Sache, dass manchmal New Guy, New Juice, wie mein Guy Cam absolut. Newton immer gesagt hat. Weißt du, ich meine, so ein neuer Quarterback drin, okay, auf einmal, vielleicht gibt es einfach ein bisschen einen Energy-Boost, der irgendwie die Jungs ein bisschen motiviert, dass alle wieder ein bisschen mehr dran glauben, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, mit ein bisschen mehr Absolut. Selbstbewusstsein in die Woche reingehen. Das kann auch schon helfen. Ja? Wenn dann das Ganze glücklich zusammenkommt, dass du ihn jetzt reinpackst, die Jungs direkt in Sieg reinfahren und sowas, dass auf einmal ein bisschen positive Energie, ein positives Momentum sich aufbaut, dann bist du als Coach Dable hinterher glücklich darüber, ja? Weil du hast, es macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, dass du irgendwie irgendwelche Kugeln für später im Revolver lässt, sondern du musst jetzt deine Bullets schießen, die du hast.
Absolut, Mann.
Ja, man kann nicht verstehen. Aber trotzdem, ist krass, Mann. Das, weil, was ich bis jetzt gehört habe von Jungs, die da waren, Russell Wilson, extrem guter Typ.
Jungs haben ihn alle gefeiert. Ich habe ihn ein paar Mal kennengelernt. Er ist so von der Person her, Teammate-mäßig, er ist ein krasser Typ. Er ist ein super netter, er ist auch super hilfreicher, alles. Aber er ist so ein bisschen, die letzten paar Jahre war er so ein bisschen der Fault-Guy immer. Auch Denver natürlich, wenn es nicht läuft, boom, du bist draußen. Steelers letztes Jahr.
Lass mal darüber reden. So dieses Fall-Guy-Ding ist schon auch eine Sache in der NFL. Also ich weiß es nicht, ob es irgendeine Position härter trifft als die Quarterbacks, weil du also als Synonym eigentlich dafür stehst, wie es bei der Mannschaft läuft. Ja. Aber ich glaube, so Quarterbacks werden schon manchmal positioniert, um den Blame zu nehmen, wenn es eben nicht läuft für die Mannschaft.
Absolut. Und das, man sieht es so oft, wenn du so ein Bridge-Quarterback bist, so ein Team, das ist so inzwischen, dass ein Franchise-Quarterback hat und nicht, und dann bist du so über zwei Jahre bist du bei dem Team und du bist immer der Guy, weil du irgendwann, du wirst replaced. Das ist immer so, das ist so das Game, weißt du? Und das ist, ja, und leider Gottes, Russell Wilson, der war da halt einfach so ein bisschen im Mittelpunkt die letzten paar Jahre, aber tatsächlich, er ist für mich persönlich ist immer noch ein guter Spieler, sehr solide. Ich kann auf jeden Fall in dieser Liga immer noch starten und ich denke auch, hat noch echt noch einiges im Tank, ey, so was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du den Longball gesehen hast, den er gegen den Cowboys gefeuert Neighbors, hat.
Das war crazy, Bro. Wir haben das alle angeschaut gleichzeitig, Mann. Das war wild.
Sheesh.
Double Coverage, genau dahin, wo du erst fangen kannst. Das war krass. Mhm. Bro. Mhm. Wer, wenn du sagst so Fall Guy Quarterbacks, wer kommt für dich da in Mind? Weil für mich, gerade wenn ich dran denke, Quarterbacks, die immer unglücklicherweise in so einer Transition-Situation gelandet sind, Tyrod Taylor, ganz vorneweg, war immer wieder in Situationen, wo er eigentlich so, okay, jetzt kriegt er die Chance zu starten, aber dann kommt irgendwie ein neuer Coaching-Staff oder es läuft nicht so. Ja,
das ist nämlich das Ding, du wirst gesigned in der Offseason und denkst du, okay, cool, krass, ich bin mal neue Opportunity, ich bin der Starter und dann was, im Draft draften sie einen in der First-Round-Pick.
Exactly.
Und dann weißt du ganz genau, eventuell diese Saison werde ich replaced.
Kirk Cousins hat es jetzt getroffen in Atlanta im Jahr davor. In gewisser Weise war Cam Newton dann 2021 bei den Patriots eigentlich auch in dieser Situation, wo er ist der Starter, aber wir draften Mac Jones mit dem ersten Pick. Schwierig, Mann, schwierig.
Das ist eine taffe Position, vor allem als Quarterback. Ja, was willst du machen? Aber okay, lass weiterspielen. Apropos Quarterback. Ja. Große Verletzung für Joe Burrow. Er ist offiziell 3 Monate raus bei Cincinnati. Und wie heißt sein Backup? Den musste ich hier nachgucken. Aber da lief es nicht rund. Es sah echt gut. Das sah mies aus, Mann. 48-10, Klatsche der Woche, Alter, bekommen gegen die Seahawks. Gegen die Vikings, sorry. Die Vikings, genau. Was machst du in so einer Situation? Cincinnati 2-0 gestartet, sah gut aus. Aber jetzt, nach so einer Schelle, du bist auf jeden Fall in dem Boot, hey, was machen wir? Wir brauchen den Quarterback. Weißt du, Joe ist gone bis Dezember. Suchst du nach einem? Gehst du raus in Free Market, versuchst jemanden zu traden oder schaust, wie siehst du die Situation? Wie können die das Ding lösen?
Es ist schwer. Egal, wen du jetzt holst, wird nicht sofort in die Rolle reinspringen können. Ja? Mhm. Es sei denn, du hast einen Quarterback, der an der Hand, der in derselben Offense schon mal gespielt hat und der zufälligerweise, von dem du glaubst, dass er besser performt als der Backup, den du jetzt gerade hast und der available ist. Ja? Also das muss ja ein Upgrade sein, ein Upgrade, das ready to play ist der besser performt als dein Guy. Ist schwer. Schwierig. Gleichzeitig hast du 3 Monate Zeit. Das heißt, du könntest jetzt vielleicht jemanden finden, der nur eine von diesen Boxen trifft. Also der sagt, wo du sagst, hey, dieser Quarterback hat mehr Upside als den Typ, den wir jetzt gerade drin haben. Lass ihn jetzt sein. wir bringen ihm das Playbook bei für 2-3 Wochen vielleicht noch und versuchen ihn dann starten zu lassen für 2 Monate, bis Joe zurückkommt. Ja, das ist, glaube ich, die Suche wert. Ich weiß nicht, wie der Quarterback-Markt aussieht zurzeit, aber
den gibt es noch. Schau dir mal, wenn du ein paar Teams anguckst, schau mal die Giants. Mhm. Die haben 3 Quarterbacks, wo ich sage, die können alle 3 starten mit Jackson Dart, Russell Wilson und Jameis Winston. Mhm. Schaust du die Browns an, Shadur, wir wissen nicht genau, was er kann, aber er ist available. Dylan Gabriel ist auf der Bank. Welche anderen Teams sind da draußen? Carson Wentz, nee, er spielt jetzt. Das sind noch ein paar Jungs, die wirklich spielen, weißt du, die spielen können und viel Erfahrung haben, die jetzt in der Backup-Rolle sind. Du siehst Marcus Mariota, der das Game übernommen hat für Washington.
Ah, oh ja, stimmt.
Kann
stimmt,
immer noch
stimmt.
spielen, weißt du. Also ab und zu, das zählt schon für was, wenn du dir so ein Backup reinholst oder ein Backup hast, der 5+ Jahre Erfahrung hat und wirklich als Starter Erfahrung hast. Mac Jones, die letzten zwei Games bei den 49ers, started und boom, ist am Gewinn. 2-0 seitdem er spielt. Ja, Mann, Big Time, weißt du? So ein guter Backup-Quarterback ist Gold wert. Ganz ehrlich, deshalb werden die auch so gepaid. Schon Tyrod Taylor, genau. Wir haben gerade von ihm geredet. Der ist seit Jahren Backup, aber macht immer 10+ Millionen, weil es eben so viel wert ist. Abgesichert zu sein, aber. Sheesh. Ich denke, es ist die Suche wert, Mann. Schauen, ob Teams vielleicht. Traden wollen. Ich denke, das wär auf jeden Fall was, wo ich nachgucken würde.
Ja. Gleichzeitig, du hast ja deinen Backup eigentlich drin, der ja langjähriger Backup jetzt schon ist bei den Bengals. Das ist ja auch eine Sache, wo ich halt glaube, okay, vielleicht versuchst du das Problem mit Gameplan-Änderungen zu lösen. Ja, vielleicht war es einfach nicht der richtige Approach. Vielleicht musst du mehr irgendwie auf dein Run-Game leanen. Das Ganze ein bisschen easier machen für ihn. Ein bisschen mehr von einem Joe Burrow Gameplan zu einem Gameplan übergehen, der direkt auf den Guy abgestimmt ist, den du jetzt hast.
Ja. Das Problem ist, man, wie viel Geld haben sie mit ihrem in ihrem Receiver Room? Du musst jemanden da reintun, der passen kann, Mann. Ja. Du hast T. Higgins, du hast Jamar Chase, die beide 30+ Millionen machen.
Boah, es ist echt unglücklich gelaufen für die Bengals irgendwie. Also seitdem die da im ersten Jahr mit Joe Burrow direkt im Super Bowl waren in L.A., war jetzt irgendwie jedes Jahr irgendwie dann eine Schlüsselverletzung, irgendwie der Wurm drin, dann last minute ist irgendwas passiert. Ist tough. Ja, ist tough, dass wir nie sehen, wie dieses ganze Projekt da wirklich mit allen Jungs healthy aussieht.
Ja, absolut. Nächste Storyline, Derrick Henry Fumble Issues. Er hat letztes Jahr, ich glaube, 2-mal gefummelt im ganzen Jahr. Er hat dieses Jahr 3 Fumbles in 3 Spielen. Alle 3 kamen in Schlüsselmomenten. Meine Frage für dich, wie korrigiert man sowas? Ist das wirklich, ist es mental, ist es physisch? Wieso ist das auf einmal so ein großer Issue, wenn das die Jahre davor überhaupt kein Thema war?
Die Frage, wieso, wird sich Derrick Henry bestimmt auch stellen. Ja. Also,
er war sehr, sehr frustriert gestern an der Seitenlinie, man hat es gesehen. Er konnte selber nicht glauben, er so, was ist hier los, weißt du, nach dem Motto.
Schau mal, jemand wie ich, der weniger Ballkontakte pro Game hat, sagen wir es mal so. Ich kann darauf achten, jedes Mal, wo der Ball mich berührt, Double in Trouble. Weißt du, ich meine, ich mach Full Ball Security Modus. Die werden den Ball nicht von mir loskriegen. Derrick Henry kriegt was? 30, 40, 50 Touches oder sowas pro Game. Und ist in Situationen, wo Athletik wirklich gefragt ist. Also er ist in flüssigen Situationen, wo er reagieren muss, wo er Cuts macht, wo er Spin Moves macht, wo du den Ball nicht immer voll unter Kontrolle hast. Und ein bisschen, was ein Elite Running Back ausmacht, ist ja dieses Spiel, dass er sozusagen auf der Messerkante tanzen kann. Ja, dass er genau weiß, okay, dass er eine interne Clock hat, wo er weiß, okay, ich kann jetzt gerade noch mit dem Ball ein bisschen lockerer sein und dann kurz vorm Kontakt das Ganze wegstecken. Oder fast instinktiv zu spüren, wenn der Defensive Liner hinter dir aufholt dass du das Backdoor, also wir nennen es das Backdoor, ich versuche es hier auf der Kamera zu zeigen, dass von unten hinten niemand punchen kann, dass von oben niemand punchen kann, wenn die von hinten dich chasen, wenn du deinen Move machst oder sowas.
Das war das Fumble gestern, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, ist Aiden Hutchins ein krasses Play. Musst du auch Respekt geben, krasses Defensive Play, Chase Down von hinten, den Peanut Punch. Und das ist schwer. Er war hinter ihm, er hat ihn nicht gesehen und es ist schwer, darauf zu reagieren und dafür ready zu sein. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eine Situation, wo es ist eine spielentscheidende Situation schon fast, wo er den Ball weggegeben hat jetzt die letzten paar Wochen. Wann wirst du so als Coach, fängst du an so dran zu zweifeln, so hey, können wir ihm in solchen Situationen den Ball weiterhin geben, weißt du? Weil das ist natürlich, Derrick Henry ist First Ballot Hall of Famer. Krass. Absolutes All-Pro, was auch immer. Aber vielleicht ist im Augenblick irgendwas, ist mental was los, wo du sagst, hey, wir sind erst gerade nicht auf dem Stand und wir müssen vielleicht nach Alternativen suchen.
Also ich glaube, da spricht dein Resümee dann für dich. Also jemand, Digga, wenn ich im vierten Quarter den Ball fumble, wird der Ball mich nicht wiederfinden. Aber Derrick Henry hat das Resümee, das für ihn spricht, dass okay, 9 von 10 Malen, wo wir ihm den Ball geben im vierten Quarter, ist das Ding safe and secure und wir müssen uns darum keinen Kopf machen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass vielleicht irgendwas gesundheitlich noch im Gange ist, von dem wir nicht wissen, weil ich weiß, wie schwer das ist, einen Ball festzuhalten, wenn dein Daumen oder auch nur dein Zeigefinger, irgendeiner von deinen Fingern was hat. Ja, das kann ein Kapselriss sein, das kann ein kleiner Bänderriss irgendwo im Finger sein, was jetzt nicht unbedingt auf einem Injury Report auftaucht, aber was dann effektiv im Spiel dich daran hindert, dass du den Ball so sicher wie möglich hast. Das ist eine Sache, die ich mir vorstellen kann. Die andere Sache ist die, ich glaube, jetzt, wo du den Ball zweimal, dreimal auf den Boden gesetzt hast, ist das das Erste, was jede Defense in ihrem Ball-Meeting Woche auf dem Screen hat. Hey, we can get the ball of this guy. He's not the same guy he used to be. We can get the ball of this guy. So, und das gesamte Spiel, jeder Defensive Lineman, jeder Linebacker wird versuchen, nochmal mehr dich zu attackieren, wo da davor die vielleicht darüber nachgedacht haben, hey, ich muss Derrick Henry tackeln, lass mich schon, dass meine Form richtig ist, lass mich schon, dass meine Pads nicht genug sind, stellen sie sich jetzt vor, hey, ich kann Derrick Henry zum Fumblen bringen. Und das ist halt, glaube ich, dann nochmal ein anderes Target, was du auf dir hast.
Ja, nee, absolut, Mann. Ja, nee, genau, das ist genau der Punkt. Du sagst, hey, du siehst, da ist so Blut im Wasser, weißt du? Du siehst, hey, einmal gefumbled, zweimal gefumbled, dreimal, ja, jetzt auf jedes Meeting von hier und da. Yes, Derrick Henry, da kommen 120 Kilo auf dich zu, aber hey, wenn der Ball rauskommt, dann ist es egal, wie schwer er ist, weißt
du?
Attack the ball, punch the ball out, game tackling und einer reißt den Ball raus. Oh, man, ich hab mich echt für ihn gefühlt, Mann, weil er hat da an der Seitenlinie Helm weggehauen und konnte es nicht glauben einfach, was los ist, weil ich habe ein guter Kumpel von mir hat mit ihm gespielt und der hat mir eben erzählt, Derrick Henry bedeutet dieses Spiel so viel und der steckt Arbeit rein, das kannst du dir gar nicht vorstellen und sein einziges Ziel ist, ich will great sein, ich will Hall of Famer sein und ich tue alles in meiner Macht, um da hinzukommen und dann eben nicht den Erfolg zu haben. Natürlich hat er noch Erfolg, er rennt jedes Game für 100 plus Yards, aber dann, aber halt eben diese Fumble-Issues, die nicht wie er, was halt nicht normalerweise sein Ding ist. Ich weiß, dass wie schwer das ihm fällt, weißt du, weil er eben der Beste sein will. Von daher fühle ich mich für ihn, aber hoffentlich kriegt er das Ding unter Kontrolle.
Ja, bestimmt. Es ist, wir hatten ja jetzt auch genügend Erfahrung mit Spielen, die wir verloren haben, wegen quote-unquote Fumbles. Ja. Und das Ding ist halt, klar, dieser Fumble ist eine Schlüsselsituation, aber du hast das Spiel nicht nur wegen diesem Fumble verloren. Ja. Sondern die ganzen Situationen, die dazu geführt haben, dass es jetzt auf diesen einen Spielzug ankam. Deswegen, ich bin mir sicher, der hat da ein gutes Team um sich, die werden da ihren Weg finden. Die Ravens sind trotzdem ein Problem. Ja? Du musst es trotzdem erstmal schaffen, ihn zum Fumble zu bringen und sie in diese Situation spielen, wo dieser Fumble dann wirklich dann das Spiel für dich umdreht.
Ja, was auch krass ist, ich meine, natürlich in Game 1 gegen die Bills war sein Fumble spielentscheidend und natürlich letzte Nacht auch in dem Game war auch spielentscheidend, also in der Schlüsselsituation und jetzt sind die 1 und 2, was könnten easy 3 und 0 sein, weißt du? Was halt auch für die Ravens, dafür, dass sie so eine potente Offense haben und so eigentlich echt sehr, sehr, weißt du, einfach ein solides Team, ja auch defensively, ist 1 und 2 schon krass, ein bisschen unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich sag's immer wieder, Mann. Salut an alle Leute da draußen, die meinen, auf die NFL Sportwetten zu machen. So, ihr müsst was, ihr müsst was wissen, was ich nicht weiß, oder ihr habt eine verbesserte Bindung mit dem Universum oder sowas, weil es ist ganz egal, was geschrieben wird in den Blättern und was du vor der Saison denkst und wenn du den Roster anschaust und den Scheme vergleichst. Am Sonntag entscheidet sich, wer gewinnt. So, dieses ganze Gerede davor, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja? Die Scouting Report, dies, das. Das ist ein Carolina Panthers Team, das niemand auf dem Schirm hatte, die gerade richtig guten Football spielen. Die Ravens sind 1 und 2, wir sind 0 und 3. Das ist die NFL, Mann. Das ist die NFL. Ja, wir halten es spannend.
Ja. Absolut, absolut, Mann. Ja, apropos Carolina Panthers, Mann. 30 zu 0 gegen die Atlanta Falcons, ey.
Ganz wilde Nummer.
Die kamen ready to play.
So, und schau mal, rechne das aber doch mal weiter. Die Falcons schlagen die Vikings letzte Woche. Die Vikings schlagen diese Woche die Bengals. Die Falcons kriegen 0 zu 30 eine Klatsche hingesetzt von den Panthers. Irgendwo stimmt die Mathematik hier nicht mehr. Also,
ja, ey, crazy, Mann. Aber ey, Shoutout to Bryce Young und die Boys, Mann. Alter, 30 zu 0, Mann. Das ist schon mal ein Statement, ey. Dass du keine Punkte scorest mit so einer Offense. Du hast Bijan Robinson, du hast Drake May, du hast Mooney als Receiver, du hast Penix, was auch hochgehandelter Quarterback war jetzt.
Der hat auf jeden Fall gut gespielt eigentlich.
Ja. Ja, aber ich kann sagen, ich will dein, so ein bisschen dein Take dazu. Ich meine, ich weiß nicht, ob er gut gespielt hat, Mann. Zwei
Interceptions, nicht dieses Spiel.
Genau. Ja, ja, außer dieses Spiel. Aber mit so einer krassen Offense, dass du keine Punkte aufs Board bringen kannst, ist halt schon crazy. Und dann zum Schluss kam zur Ablösung Kirk rein. Kirk Cousins durfte ein bisschen spielen. Ich bin ja eigentlich ein Kirk Cousins-Fan, Mann, Alter. Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Aber was sagst du so? Ist Panics, ist es zu früh, um Panik zu machen? Oder ist Panics wirklich die Lösung?
Boah, ich glaube, die Liga verändert sich gerade wieder. Ich bin nicht Football smart genug, glaube ich, um genau die Gründe festlegen zu können. Aber ich habe das Gefühl, das ist nur mein Bauchgefühl, dass sich irgendwas mit der Quarterback-Situation fundamental verändert hat. Dass du nicht mehr Leute entwickelst wie in Aaron Rodgers, wie in Peyton Manning, wie in Tom Brady, die Assassins sind, Woche ein für Woche aus, die da Field Generals, die in der Pocket sitzen und einfach ihre Dinger werfen, sondern dass du halt mehr Dynamik reinbringst. Diese ganzen jungen Quarterbacks, die jetzt in die Liga kommen, können alle mit ihren Füßen auch Plays machen, ja. Aber gleichzeitig so dieses Fundamental Quarterback Play ist ein bisschen mehr Hit or Miss, also von Woche zu Woche ist da mehr Varianz in der Performance. Und ich weiß nicht, ob es, also ich müsste ein bisschen mehr Film da schauen den Teams, aber ich weiß nicht, ob es was ist, was die Defenses machen, was anders ist, dass sie Wege finden, diese jüngeren Quarterbacks mehr unter Druck zu setzen, ihnen kompliziertere Looks geben, wo die Jungs noch keine Antworten drauf haben, oder dass die Offenses, und das habe ich selber in meiner Zeit bemerkt, die Offenses kleiner werden, also die Offenses mit weniger Werkzeugen kommen, die der Quarterback benutzen kann. Also es ist mehr, hey, das ist der Playcall, hier sind deine Lösungen für die Coverage, hier sind deine Lösungen für die Coverage. Aber Tom Brady zum Beispiel hatte die Option, einen komplett anderen Spielzug zu callen.
Ja.
Die Formation zu ändern. Weißt du, ich meine, die Protection zu ändern. Und hat diese Tools dann auch genutzt, je nachdem, was er von der Defense bekommen hat. Ja. Und ich glaube, dass da mit diesen jüngeren Quarterbacks heutzutage einfach weniger Möglichkeit ist, also die Jungs weniger Tools haben, um auf die Verteidigung zu antworten.
Aber glaubst du, dass es auch damit zu tun hat, einfach, dass du versuchst, erstens mal, du versuchst, die früher spielen zu lassen, du gibst dir nicht so viel Zeit zu developing und natürlich diese Tools auch zu lernen, wie man die benutzt, weil es ist ja nicht einfach. Das ist nicht einfach, eine Defense zu diagnostizieren und sagen, hey, hier ist das Loch, ich muss jetzt den und den Spielzug ändern und das diese Schwäche attackieren. Das ist ja jahrelang unzählige Stunden von Practice, die du da reinstecken musst. Und jetzt jeder First-Round-Quarterback wird direkt reingeschmissen. Hier, du musst ready sein, nach dem Motto, weißt du?
Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Teil davon. Ich glaube, es geht sogar noch tiefer, weil es ist auch nicht nur der Quarterback. der das ganze Jahr lernen muss und verstehen muss, sondern es ist sind die ganzen anderen Spieler auf dem Feld auch. Ja? Deine Wide Receiver müssen auch verstehen, dass, hey, hier kommt ein kleines Handsignal unten und du hast einen komplett anderen Spielzug gecallt. Oder müssen schnell genug in and out of the huddle kommen können, dass wir ein Audible callen können und von einem Runplay zu einer Empty Formation uns ändern können. Ja? Das sind auch alles Sachen, die alle anderen Spieler auf dem Feld auch verdauen müssen. Ja, Mann, ich glaube, da hat sich irgendwie was verändert. Ich weiß jetzt nicht, ob NIL das Ding ist. Ich glaube tatsächlich, dass so dieser Druck, dass du deine Draft-Picks und deine jungen Quarterbacks direkt aufs Feld setzt, dass das vielleicht sich verstärkt hat. Dass die Jungs mit mehr Hype in die Liga reinkommen. Ja, dass du einen Draft-Pick hast und direkt erwartest, dass der jetzt dein ganzes Franchise verändert. Vielleicht liegt es daran. Aber ich glaube, ist irgendwas, was sich ändert. Und darum siehst du so Sachen wie ein Quarterback, der in einer Woche ein richtig gutes Spiel macht und in der nächsten Woche auf einmal 0 Punkte aufs Board bringt. Ich glaube, das liegt daran.
Wie änderst du das? Oder ich denke ja, die Falcons sind in einer perfekten Situation. Ich meine, die haben einen 40-Millionen-Dollar-Mann da auf der Bank sitzen. Lass ihn doch spielen und versuch, get your money's worth. Weißt du, so sagt man das. Ey, du verschwendest da dein Geld auf der Bank, lass doch den Jungen, der deine Zukunft ist für deine Franchise, lass ihn doch ein bisschen developen. Mach doch diese Aaron Rodgers-Schule,
Marc, ich glaube, wenn alle so sich in die Augen gucken können und miteinander reden können wie echte Männer, so dann geht das. Aber du musst auch bedenken, dass diese psychologische Seite dabei, okay, jetzt packst du Kirk Cousins wieder rein, dann, ich weiß nicht, wie nimmt der andere Spieler das auf? Ja, wie wird in den Medien darüber geredet? Dann wie wirkt sich das auf dein Lockerroom aus oder sowas? Dass dann die Jungs, die Boys mit ihm sind, die in seiner Draft-Class vielleicht waren, ja, dann sind die sauer, so, weiß ich meine, weil jetzt der andere Quarterback wieder spielen kann, mit dem sie vielleicht nicht so gut sind.
Ja.
Du musst da eine Kultur haben, wo alle wirklich sagen, so, hey, mir ist eigentlich scheißegal, wie viel ich spiele, ich will, dass wir als Mannschaft vorankommen. Und das ist was glaube ich, sehr, sehr selten wird in der Football-Kultur von heutzutage.
Ja, verstehe es auch nicht falsch. Ich glaube, Penix ist auf jeden Fall mehr talentiert wie Kirk Cousins. Weißt du? Natürlich die Jugend, er ist ein junger Quarterback und hat krasses Talent, aber wenn du ihm ein extra Jahr noch gegeben hättest, auf einmal kommt er rein und ist so viel mehr ready, wie er vielleicht jetzt ist, weißt du, dann wäre noch auf einem Step höher. Also, keine Ahnung, ich denke, Penix ist ein guter Spieler, ich hoffe, das war ein Ausrutscher, aber es sah tough aus, es war echt, ich habe mir das Ding angeguckt, das war echt nicht gut anzugucken.
Das ist aber auch ist ein Teil davon. Ja, du wirst besser im Football spielen, indem du Football spielst. Müssen wir auch bedenken.
Das stimmt.
Jeder Rookie hat so seinen oder jeder jüngere Spieler hat so seine Momente, wo er sich durchkämpfen muss, wo er sich durchfighten muss. Vielleicht ist es für Penix jetzt die Situation gewesen. Und kommt auf der anderen Seite raus, ist ein besserer Spieler. Bryce Young zum Beispiel hat ja auch einen toughen Start.
Wie krass war das für ihn, aber wie wichtig war das für ihn, durch dieses Tief ein bisschen zu gehen und ist dann auf der anderen Seite stärker rausgekommen. Ja, und er spielt echt guten Football. Oftmals seine Receiver lassen ihn ein bisschen im Stich, weil so viele Drops und Missed Assignments und alles, aber Bryce Young, echt, er hat auf jeden Fall spielt guten Football, Mann. Alrighty, nächstes Ding. Was ich sehr geil fand, Blocked Field Goals, Alter. Wir haben zwei Blocked Field Goals für Touchdowns gesehen.
Okay, pass auf.
Die Eagles, spielentscheidend. Und die Jets auch. Aber ja, zeig mal den Clip.
Here we go. We get the, wenn ihr das Ganze online schaut, haben wir hier einmal den Clip von den Eagles.
Big Man, Jalen Carter, Alter. Durch die Mitte, Mann.
Durch die Mitte. Hey, give
me that. Stop yelling, fucking Jalen!
Rumbling, tumbling, stumbling down the field, Nummer 90 in die Endzone.
Oh mein Gott, ihr hört das Kommentar mal. Der Typ dreht komplett durch. Aber erstmal, hast du gesehen, Jalen Carter, anscheinend wurde der für über 18 Meilen pro Stunde gemessen. Bei dem Runback, ja.
Krass.
Auf über 330 Pfund. Crazy, Mann. Crazy, was ein Play, Mann, Alter. Durch die Mitte, block das Ding und dann so, das ist ja das Trifecta. Du blockst das Ding, du recoverst das Ding und scorest das
scores.
Ding.
Das ist wirklich Shoutout.
Und das war ja für Game, das ist ja für den Game, für das Game. Wenn die Rams das Ding gemacht hätten, dann wäre
Game over gewesen.
Ja, Game over gewesen. Und ja, krass, so ein Game zu enden. Und ich bin ja natürlich als das Special Team, finde ich sehr geil, wenn Special Teams ein bisschen Effekt aufs Game haben. Hat, war ich
nice. Bro, das ist, das ist, dafür leben die Jungs in Special Teams, Mann. Das sind diese Momente, so in Field Goal, die Leute, die so Football ein bisschen casual schauen, die gucken jedes Field Goal an, das ist ja wie, wenn es innerhalb von 30 Yards sind oder sowas, wie, das ist automatic.
Ja,
ja. Das ist nie automatic, Mann. Das sind, da finden Battles statt, da finden Kämpfe statt, die die Leute gar nicht wissen. Ja, wir, den ersten Field Goal hitten wir den mit einem Overload Rush. Den nächsten Field Goal doppelteamen wir den hier, weil wir haben auf Film gesehen, der ist soft. Und dann beim dritten Field Goal stellen wir das Double Team hin. Einer von den Jungs im Double Team tut nur einen Schritt nach vorne und jumpt dann nach hinten. Der andere swimmt den, weil der, wie jetzt wissen, der jumpt noch. Weißt du, man, das sind.
Genau. Ja, jeder. Ich war ja auch im Field Goal Block Team jedes Jahr. Wir haben immer als Weak Link, Alter. Wir hatten eine Mal. Da war jedes Team ein Weak Link. Das ist unser Block Point. Und den trippeln wir. Mit drei Leuten gehen wir durch ihn durch. Ja. Aber zeig doch mal den anderen Clip und was sowas für ein Team macht, also wie viel Energie und einfach Hype sowas fokussiert. Hier, hier siehst du Aaron Glenn, Head Coach der Jets. Schau mal, was für eine Energie das bringt. Bam! Hey, 23
extra point for the lead. Oh, that's hilarious, ja.
Ja, aber es zeigt einfach die Energie, die so ein Big Play macht, weißt du? Du kannst da das ganze Team mit beflügeln, weißt du? Und du siehst hier, Aaron Glenn ist am Dance, da sidestepping down. Weil die Jets eben dasselbe Play hatten, auch das Ding. Und es war krass, das war auch derselbe Spieler, der hat auch das Ding geblockt, recovered und zurück in Touchdown getragen. Selber Spieler, weißt du, crazy das ist, dass das zweimal passiert am selben Game Day. Aber ja, einfach nur diese Energie. Aber erzähl doch mal von, einfach so, was tut es zu einem Team?
Boah, das ist
oder auch letzte Woche dein Play.
Ja. Weil, ist ein Game
wie viel Energie
die
das
Energie,
bringt.
Die Energie, die darüber an die Sideline kommt, wenn du einen Touchdown in Special Teams machst oder einen Turnover, wie ein geblockter Kick, geblockter Punt, sowas, das kann das ganze Momentum von dem Spiel umdrehen, weil es ist eine extra Possession für dich oder ein extra Score, den du einfach geschenkt bekommst und danach sind alle in so ein bisschen wie in so einem Jäger-Modus, ja, dass jeder sagt, okay, jetzt haben wir sie hier, wir haben dieses kostenlose Momentum, lass darauf capitalisieren, lass darauf aufbauen. So die Defense, wenn die als nächstes dran ist, die Defense kommt raus und hat dann ein bisschen mehr eine Edge. Die Offense, wenn wir den Ball in einer guten Field-Position bekommen, wir kennen die Percentages. Ja? Ja. Wenn du deinen Drive anfängst in der 20-Yard-Linie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Punkten rauskommst, 15% oder sowas. Mhm. Wenn du den Ball im Plus-Territory bekommst, dann weißt du, dass du Punkte auf jeden Fall mitnimmst. 75%, 80% der Zeit. Genau. Kann so ein Spiel komplett umdrehen und dich aus einem Loch rausholen, wenn du es brauchst, Mann. Das ist big.
Big time auf jeden Fall. Okay, letzte Storyline, ganz kurz. Caleb Williams, Alter, was ging bei ihm denn ab? Gegen meine Cowboys, Mann. Big time, Mann. Statement Game. Vier Touchdown-Passes, Alter. Nachdem wir kritisiert die letzten paar Wochen. Aber der kam ready to play. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Cowboys, Mann, ich weiß nicht genau, was da los ist defensively. Ey, die letzten drei Wochen sah echt tough aus, Mann. Die haben.
Ja, ist fast wie wenn du deinen besten Verteidiger hast kommen lassen. Ich weiß auch nicht, was
da so war es schon fast so, als hätten die keinen Pass-Rush. Was ist da los, Mann? aber Matt Eberflus, Mann, der war mein ehemaliger Linebacker-Coach, der letztes Jahr bei Chicago war. Jetzt ist er zurück bei Dallas als DC und kriegt den Job nicht hin. Es schaut echt nicht gut aus, Mann.
Boah, ich sag dir ehrlich, aber solche kleinen Matchups können auch immer ganz viel bedeuten für die Jungs in der Mannschaft. Das heißt, wenn du weißt, hey, das war unser Head Coach letztes Jahr, mit dem nur Scheiße gefressen haben. Und jetzt haben wir die Chance, dem aufs Maul zu hauen bei seiner neuen Mannschaft.
Oh ja.
Let's go, Coach, lass alle Trickplays rausholen. Come on, double reverse pass, crossover, throwback screen. Wir packen alles aufs Feld. Ja, Mann, alles, das ist big. Mann.
Nee, boah, sheesh, Digga. Nee, Caleb, Alter. Jetzt ist halt die Frage, Mann. Hoffentlich kann der drauf aufbauen. Ist er for real? Er hat for real ausgesehen. Er hat diesen einen Pass, ich weiß nicht, den Flea-Flicker gesehen hat. Mhm. Das Ding war 60 Yards in the air. Also nur Travel Yards, ja. In der Luft war das Ding für 60 Yards. Er hat eine krasse Bombe rausgehauen. Wo du sagst, okay, das Armtalent ist crazy.
Ja.
Jetzt schauen wir halt mal, ob
man das drauf aufbauen kann. Kannst du das Armtalent mit Quarterback-Play kombinieren?
Genau.
Das ist die Frage. So, einige Jungs da draußen, die können den Ball weit und tief rausschallern. Die Cowboys, ihr habt auch ehemaligen Tennessee-Guy, glaube ich, immer noch, ne? Als Backup-Quarterback.
Genau. Wie heißt er?
Das hat mich auf den Spot gebracht. Aber der hat ein paar Highlights vom College, Digga. Der hat nur Granaten geworfen. So.
Nur, absolut.
Aber es ist halt, muss halt das komplette Package sein. Ne? Du musst Playcaller sein, du musst Leader sein, du musst das Ganze führen. Mhm. Ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, wenn die Bears wirklich competitive in der NFL sind. Die Bears sind eine von diesen Fanbases, die auch super passionate ist und sowas und jetzt seit Jahren irgendwie ein bisschen am Struggeln waren als Organisation. Genau. Könnte spannend werden. Ich glaube, wir müssen das Ganze noch ein bisschen weiter beobachten, wie sich das entwickelt, weil immer wenn du was Neues zeigst, Caleb Williams hat ja gezeigt, dass er besser performen kann, als Leute ihn wahrscheinlich in Erinnerung hatten, werden Verteidigungen auch Antworten darauf finden. Das Tape ist jetzt draußen. So, wir schauen dich jetzt nicht mehr als Trump an, wir nehmen dich jetzt ernst. Okay, dann kriegst du jetzt auch ein paar ernstzunehmende Looks und ein paar neue Sachen, auf die du auch erstmal wieder Antworten finden musst. Ja.
Was bei ihm, ich denke, echt die ersten zwei Games schiefgelaufen ist, weil ich bin ein Riesenfan von Ben Johnson. Ben Johnson macht ein krasses Offensive Scheme. Der letztes Jahr natürlich bei Detroit war. Und ich glaube, das Scheme funktioniert und das Problem war nur, dass Caleb wide open Receivers einfach gemisst hat. Er hat den Read verpasst, er hat, wenn er den Receiver offen hatte, teilweise einfach überworfen, einfach nicht die Fundamentals richtig gemacht. Aber in diesem Game hat halt einfach alles geklickt und es ist zusammengekommen. Ja. Ich glaube, es liegt nicht dran, dass Bad Plays gecallt werden oder das Talent nicht da ist. Ich glaube, das beide kamen noch nicht wirklich zusammen. Und ich glaube, wenn die beiden, das er und Ben Johnson zusammen und das irgendwie hinkriegen, ich glaube, die könnten gefährlich werden. Ich sag's dir, wie es ist. Die könnten, ja, weil das war eigentlich mein Sleeper-Team, so in die Saison reinzugehen. Ich dachte, die könnten krass sein. Wir werden sehen, vielleicht können sie noch. Ja. Vielleicht kommt noch. Ja. Alrighty, das war gut, das war's schon von den NFL-Woche.
War eine College. Wilde Woche wieder. War eine wilde Woche, immer, muss ich dir sagen. Also wilde Woche.
Jede Woche immer passiert was, wenn du sagst, so, what the hell is
going on? Geblockt, die Bears gewinnen, Digga. Das ist Texas in 0-3.
Boah, Browns, Mann. Browns schlagen die Packers, Alter. Mit einem Walk-Off-Field-Goal. Crazy, Mann. Naja, war eine wilde Woche auf jeden Fall. College, Mann, was passiert? Sag mal ganz kurz, was war bei
Tennessee? University of Alabama Blazers, UAB Blazers gespielt, 56-20 gewonnen.
Ja, 3-0 oder was? Easy money. Wann geht's ins SEC?
3-1. Wir haben gegen Georgia verloren gehabt.
Oh, das stimmt.
Georgia verloren, in Overtime und alles.
Was ja auch echt ein knappes Ding war, ja.
Ja, also ich glaube, wir sind back on track. Wir haben als nächstes. Was glaubst
du, Alabama, Georgia diese Woche? Weil Georgia ist auch nicht so gut, wie du denkst.
Ich glaube, Georgia hat's. Ich glaube, Georgia hat's, nur weil ich Alabamas Resurgence noch nicht so ganz vertraue.
Ich auch nicht.
Ich glaube, da ist noch ein bisschen Shakiness drin. Tennessee hat jetzt SEC-Play für den Rest der Season. Komischerweise dieses Jahr. Normalerweise ist das Tennessee-Florida-Game immer sehr früh. Ist dieses Jahr erst ganz, ganz am Ende im November. Und unser nächster großer Test, auf den wir jetzt sozusagen hinarbeiten, die nächsten zwei Games, ist dann 18. Oktober gegen Alabama. Arkansas und Mississippi State und dann Alabama.
Cool. Alright. Wyoming war nicht viel los, Mann. Wir sind sehr gut darin, schlechte Teams sehr, sehr gut
aussehen.
wir haben gegen Colorado gespielt, at Colorado. Und Colorado ist dieses Jahr nicht gut, Mann. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Irgendwann ist das Problem. Unsere Defense ist echt solide, die sind stout, aber die fallen halt irgendwann ein, weil die Offense denen keine Hilfe gibt. Es ist traurig, Mann. Aber haben das Ding relativ eindeutig verloren. Ich glaube 31-20 oder was. Jetzt 2-2. Jetzt geht's im Mountain West Play. Wir schauen. Ey, das Ziel ist immer, das Ziel bleibt dasselbe. Ey, Bowl Game.
Wins.
Bowl Eligibility. Wir brauchen 6 Wins. Und dann sind wir happy.
Also ich weiß gar nicht, gegen wen diese Woche geht, aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Go Cowboys.
Alrighty, Game Changer der Woche, Mann. Was war eine Performance, wo du sagst, sheesh, die war krass. Ich kann auch anfangen, weil ich bin so happy, diese Woche mein Game Changer of the Week ist. Endlich ist es ein Defender. Ich hab schon so lange gewartet. Alter, was eine Performance. Performance of a lifetime. Isaiah Rodgers von Minnesota Vikings hatte eine Interception, hatte zwei Forced Fumbles und zwei Defensive Touchdowns gegen die Bengals.
Okay.
Ein besseres Statsheet gibt es nicht, oder? Yeah. Ist schwer. Drei Turnovers und zwei Defensive Touchdowns. Absoluter Irrsinn. Der Typ hat geballt. Das ist ein Corner von Vikings. Absoluter Game Changer.
Game Changer, alright. Wen habe ich denn letzte Woche genommen? Hatte ich letzte Woche schon. Ich habe schon einen an Daniel Jones gegeben, Bro.
Ja, Daniel Jones hat es schon gegeben letzte Woche.
Wie ich den Credit gar nicht nehmen. Wir hatten
geballt. Caleb?
Caleb.
Gehen wir jetzt zu dem.
Vier Touchdowns. Du hast gesagt, vier Touchdowns, Bro?
Vier Touchdowns,
Bro. Vier Touchdowns dafür für die ganze Kritik, die er abgekriegt hat, dafür, dass er ein paar Mal Fingernägelfarbe getragen hat. Ja. Dann müssen wir den Brüder auch mal supporten. Game Changer für Caleb Williams.
Ja, ja. Und dann gleichzeitig in dem Sinne, Surprise of the Week für mich war wahrscheinlich die Bears, dass die das Ding so haushoch gewonnen haben.
Mhm.
Und wer noch? Ich denke,
Browns.
Browns, Alter.
Browns Packers schlagen. Packers ist eine der Mannschaften mit den höchsten wahrscheinlich Erwartungen an diese Season. Quarterback, absolut. Running Game stimmt, Defense stimmt und sowas.
Ja, und ich denke, die Falcons musst du auch mit reinnehmen.
Ja, ja.
Dirty Burger, Alter, zu null?
Dirty Burger zu null gegen Carolina ist sehr interessant.
Der ist crazy. Alrighty. Und das war's auch schon. Wir haben noch ein paar Fragen, wenn du rein bist. Lass
da
reingehen. Das ist eine gute Frage, weil die habe ich ein paar Mal, ich habe die Debatte gesehen online ein paar Mal.
Mhm.
Warum kriegen die Eagles beim Tush-Push nicht das False Start gecallt? Hast du das gesehen? Dass die Guards sind immer ein bisschen, weil das ist ein Timing-Ding, ne? Das ist nicht auf Snap, die sind dieses on whatever und die gehen immer früh.
Boah, ich sag dir ehrlich, es ist in der O-Line, die Jungs bewegen sich meistens einen Tick früher. Also wenn du mal ganz genau darauf hinschaust, die Tackles.
Woher wissen die das, wann es losgeht?
Meinst du beim Tush-Push?
Ja, Tush-Push ist on what? Was on a silent count oder?
Nee, ich glaube, es ist Vocal Cadence, glaube ich. Also why is that hurt oder sowas. Gerade in der Silent Cadence tut sich die O-Line manchmal ein bisschen vorher bewegen. Ja, weil die Silent Cadence geht viel nach Gefühl. Ja, das ist so, der Center-Kopf geht hoch. Und dann kommt der Ball. Und es ist so ein Rhythmus sozusagen, so ein den alle kennen. Ich finde es immer ein bisschen so, die Referees entscheiden immer am Ende. Die tun manchmal ein bisschen eine Warnung geben, aber meistens tun die Flagge nicht werfen, bis es wirklich komplett flagrant ist. Ich glaube, das ist eine so von den Sachen, wo einfach noch niemand den Referees genügend Druck gemacht hat, um da wirklich ein Auge drauf zu werfen.
Ja, anscheinend ist da jetzt so ein bisschen so ein Emphasis drauf, aber es ist auch schwer zu sehen, musst du sagen, wie es ist. Vor allem, die sind ja alle an einer Linie.
Ja.
Und wenn dann innen, weil der Push kommt ja am meisten von Center und den beiden Guards.
Ja.
Und wenn dann die ein bisschen früher gehen, die sind ja auch covered bei den Tackles und bei den Tight Ends so ein bisschen. Es ist schwer einfach zu sehen, würde ich sagen. Vor allem, das ist ja ein Bruchteil von einer Sekunde, die vielleicht früher gehen.
Du kannst es als Referee effektiv nicht sehen von der Seitenlinie, weißt du, ich meine, wenn du da die Linie runterschaust, musst du ja den Ball sehen und die Linie an Menschen und Körpern gleichzeitig. Ich glaube, da ist einfach das menschliche Auge nicht gut genug dafür.
Ja, glaube ich auch. Okay, auf welches Play von euch in der NFL seid ihr am meisten stolz? Das ist doch gutes Deutsch.
Ich glaube, die beste. Leg du vor. Hast du was?
worauf bin ich stolz? Lass mal überlegen, ey. Ich meine, klar, ein paar so Big Plays waren natürlich cool, aber vielleicht so, ich fand ein Play ganz cool, wo ich zum Beispiel es war NFC Championship und wir haben, und die haben so einen Surprise Onside-Kick gemacht, weißt du, so, so ein Momentum-Changer, wo die sagen, hey, wir wollen die überraschen und wir kicken das Ding einfach. Und ich war Frontline, Alter, und weißt du, wenn so ein Ball auf dich zukommt, Alter, du zitterst ein bisschen so, shit, Alter, fuck this thing, you gotta better be ready. Und die haben es mir gekickt und ich habe das Ding gefangen und secured und so, ey, nice. Da war ich ein bisschen hyped. So, das ist ein cooles Play, wo ich sage, hey, das war eine wichtige Situation, weil wenn du da den Ball weggibst oder halt irgendwas passiert und es an dir abprallt und die recoveren, dann ist halt, oh, dann ist und halt
das ist, das ist ein Spielzug, der viel so über dich aussagt als Spieler dann. Das ist sowas, wo die Coaches dann sagen, so, okay, he's locked in, we can trust him.
Ja, yeah, we can trust him, so, ja, ja. So, ich, das war ganz cool. Ja. Das,
das ist, du hast klar, du hast die ganzen großen Spielzüge, auf die du stolz bist, aber für mich sind auch so diese Situationen, wo ich so, so
wo die durchgebissen
habe. So. Ja, wo ja, die auf mich zählen konnten, Digga. Ich habe mein Schulterblatt gebrochen und habe noch zwei Spielzüge gemacht an der Goal-Line.
Das war crazy, ich mein? So. Bro. Yeah. Ja, das ist anders.
Solche Alter. Sachen. Das
nein, das ist echt, das ist komplett, das ist ein Teamplayer, wo du sagst, ja. Alter, ich lasse meine Teammates nicht im Stich, die können auf mich zählen, Alter, egal wie hurt ich bin, das ist krass. Mhm. Damn, der ist krass. Der ist besser wie meiner, Mann. Alrighty, okay, nächste Frage. Außer im Heimstadion, in welchem Stadion spielt ihr am liebsten? Überleg mal, was ist ein cooles Stadion? Ich fand ganz ehrlich Lambeau, einfach so die Historie dahinter.
War ich noch nie.
Warst du noch nie in Lambeau? Lambeau ist cool, ja. Das finde ich cool einfach. Weil da halt echt viel Football-History dahinter steckt. Und dann so.
Ich finde es fast andersrum. Du musst eher eigentlich fragen, welche NFL-Stadien sind nicht so cool. Weil es gibt viele coole Stadien. Ich fand Washingtons Stadion cool. Das ist auch älter, bisschen wie Lambeau. Ja. Vegas ist krass. Kansas City ist krass. SoFi Stadium ist krass. NRG ist auch eine geile Atmosphäre.
Ja, ja, ja.
So Stadien, die mir nicht so gefallen haben, wo ich so fand, okay, das ist jetzt eher nicht so das Grüne vom Ei, fand ich eher dann so Buffalo. Jacksonville.
Bist du in Buffalo nicht ich habe im Wintersturm einmal in Buffalo gespielt. Das war crazy, Mann.
Also es ist die Atmosphäre ist krass, aber ich fand das Stadion nicht krass, weil das Stadion ist so eine weite Pfanne. Das heißt, es ist so, das fühlt sich so offen an. Ja. Zum Beispiel Washington und ein paar von den Stadien, die sind so richtig gladiatorenmäßig, dass es sich wie so ein Kessel anfühlt. Ja,
ja. Ja. Ich überlege gerade, welches ist nicht so cool. Boah, das alte Chargers Stadium, das war vor deiner Zeit, Mann. Boah, als die Chargers erst wieder nach L.A. gezogen waren, hatten die ersten beiden Saisons, hatten die noch kein Stadion. Alter Vater, Mann. Die haben da in einem Fußballstadion gespielt.
Nein.
Die hatten 20.000, die Kapazität war 20.000, Mann. Das war crazy. Alter. Oder auch das alte Kolosseum, wo früher die Rams gespielt haben.
Yeah. Boah,
Kolosseum
so,
war auch
Katastrophe. So Baseballfeld war zur Hälfte.
Nee, nicht das. Da habe ich auch mal gespielt. Das waren die alten Raiders. Nee, ich rede davon. Das Kolosseum ist, wo USC sonst gespielt hat.
Ah, okay, Alter, okay.
Die Umkleidekabinen. Boah, richtig räudig, Mann. Katastrophe. Aber jetzt sind sie ja spoiled. Da haben sie das SoFi.
SoFi
so
nice. Super nice.
Super nice. Alrighty, cool. Da darfst du kurz drüber reden. Wie läuft das Travel zu einem Auswärtsspiel ab? Ganz kurz den Prozess.
Travel zum Auswärtsspiel, Travel Day. Kommst morgens rein, hast meistens ein paar Meetings, wo der Film vom Freitag angeschaut wird, weil du Freitag, nachdem du mit dem Training fertig bist, direkt nach Hause gehst. Also hast einmal eine Runde Team, Special Teams, Position Meetings. Dann meistens ein Walkthrough, wo einmal nochmal ein paar Sachen im Gameplan durchgelaufen werden. Special Teams, einmal jeder Spielzug mit den Jungs, die dann wirklich starten werden am Spieltag, wird einmal durchgelaufen. Und dann geht's duschen. Du hast meistens eine Stunde oder sowas zu duschen, dein Zeug zu packen. Dann geht alle zusammen in den Bus. Vom Bus geht's direkt zum Flughafen, direkt aufs Rollfeld drauf, aus den Bussen raus, in den Flieger rein. Du hast deinen Sitz, der dir irgendwie zugewiesen wird und sowas, kriegst du alles an Snacks und Getränken, Snacks, die du haben willst. Okay. Du hast deinen kleinen Fernseher, du hast einen Wi-Fi-Code und sowas, fliegst dann zu der Stadt, wo ihr spielt, ihr landet da, die Busse stehen schon auf dem Rollfeld, das heißt, ihr geht aus dem Flieger raus, direkt in die Busse rein, dann meistens irgendwie noch eine halbe Stunde oder sowas Busfahrt bis zum Hotel. Da öffnen sich die Türen, gehst raus, rein in dein Zimmer direkt hoch. Das ist meistens eine lange Schlange beim Aufzug. Und dann der genaue Schedule da ist immer unterschiedlich von Mannschaft zu Mannschaft. Mhm. Aber hier bei den Texans, du hast dann meistens irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden, wo gar nichts ist. Und da hast du Team Chapel, Team Meeting, nochmal ein O&D-Meeting, Special Teams Meeting, andere Reihenfolge oder sowas. Aber jedes Meeting nochmal einmal, die letzten Schliffe, die letzten Sachen werden nochmal gesagt. Und dann mit dem letzten Team-Meeting ist das Ding vorbei. Und dann hast du Bedcheck um 10:30. Das heißt, du isst meistens erstmal, wenn du direkt da ankommst, mit deinen Jungs irgendwie, ihr setzt euch hin, ihr esst zusammen, kannst, nachdem die Meetings dann fertig sind, noch dir einen Snack holen oder sowas, noch ein bisschen Treatment machen und das war's, Mann. Und dann nächsten Tag aufstehen, Frühstück essen und in die Busse zum Stadion.
Ja. Bist du einer abends, wenn es einen Snack gibt, es gibt ja immer deine Cookie-Ice-Cream-Station, bist du da mit dabei?
Also ich war immer ein großer Snack-Esser. Ich habe jetzt, so du ein bisschen älter wirst, das Snacken ein bisschen zurück runtergefahren. Jetzt bin ich jetzt eher so, okay, muss diszipliniert bleiben. Wir haben krasse Chefs hier bei den Texans, das heißt, die machen so eine frische Acai-Bowl. Das ist jetzt mein, anstatt irgendwie Eiscreme oder sowas, gönne ich mir die gesunde Acai Bowl.
Ey, Leute, ihr würdet es nicht glauben, was wir da für Essen bekommen, ganz ehrlich. Ja. Wir kriegen frittierte Wings, Alter, und jeder schlägt Fried dazu Wings, ohne Hot, Fries, also Lemon ohne Pepper. Ende. Ice Cream, Alter, Leute hauen sich da die fetten Dinger rein. Alles, Leute.
Eiscreme in jeder Sorte, die du willst, Kekse, Brownies. Ja. Bei manchen Mannschaften, wo ich war, gab es noch so ein warmes Dessert immer. Das heißt, die haben dann so Peach Cobbler gemacht oder sowas. Wow. So frittierte, angebratene Banane mit Vanille-Eiscreme oder so.
Krass, ganz Mann. Wild, ja. Aber weißt du, wie wild das ist? Ja, das ist echt krass, wenn du so überlegst. Okay, wir spielen ein professionelles Footballspiel morgen. Aber morgen. Haut euch einen Abend die Warte voll mit Wind, was auch immer ihr wollt.
Ja, deswegen, ich hab's gesagt, jetzt aufs Alter hin habe ich das Ganze umgedreht. Ich gönne mir meinen Raisin Cane's Chicken Fingers nach dem Game, absolut. Aber vor dem Game.
Habt ihr immer Raisin Cane's?
Das hole ich mir selber. Also es ist privat. So, das ist meine private Tradition. Ich gehe rüber, hole mir die entspannte Box-Combo.
Four-Piece-Combo.
Four-Piece-Combo. Yeah. Yes, double fries. Keep the coleslaw. ja, Mann.
Sehr gut, sehr gut. Okay. Alright, die letzte Frage, das war, ich weiß nicht, von wem sie war, aber sie wollte, dass wir schätzen. Das kürzeste Field Goal in der NFL-Geschichte.
Schätzen. Also du hast auf jeden Fall 10 Yards für die Endzone.
Das zählt das auch?
Ja, klar. Deswegen ist ein 30-Yard-Field-Goal, wenn du so schon innerhalb der 20 bist.
Das heißt, Damn, Alter, stell ich mich dumm. Ja. Also du musst natürlich plus 7 ist der Kicking-Point, ne?
Ja.
Plus also, die Endzone, okay. Also 17 ist das Minimum?
17 wäre es von der 0 oder von der 1-Yard-Linie, aber ich glaube nicht von der 1-Yard-Linie. Also ich würde sagen, 18 Yards ist das kürzeste Field Goal.
Also du hast ein Field Goal gekickt, wo der Ball auf der 2 lag.
Der Ball lag auf der 2, du snappst ihn 7 nach hinten.
Ja.
Du kickst von da. Ja, ich glaube so.
Okay, lass mich mal nachgucken.
19 Yards.
Shortest field goal in NFL history. What? 1976 player Tom Dempsey, New Orleans Saints. Distance 1 yard. Known for what?
Haben wir zu viel gedacht? Field
goal during the game.
Also von der 1-Yard-Linie, also 11.
Made it a memory. Ja, was ein Jahr geht ja gar nicht.
Ja, also von der 1-Yard-Linie. Von der 1-Yard-Linie, also ein 11-Yard-Field-Goal dann.
Außer damals waren die Goalposts noch in der anderen.
Oh.
Waren die in der Mitte von der Endzone, wie im kanadischen Football?
Oder war die am Anfang? Wenn wir 30er-Jahre Football, da bin ich dann überfragt. Das ist von
der Zeit. Ja, nee. Oh,
wenn ihr es wisst, klärt uns auf. Schreibt es irgendwo in die Kommentare, bitte. Wie gesagt, wir tun unser Bestes hier. Wir haben noch keinen Assistent, der sowas für uns googelt. Aber ich würde sagen, das ist es, oder?
Das yes, ist Sir.
Woche, NFL-Woche 3 ist fertig. Wir gehen in Woche 4. Texans haben die Titans diese Woche, kämpfen nur noch für unseren ersten Win. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, wie immer, lasst uns ein nettes Review da, schreibt uns ein paar Kommentare. Lasst uns wissen, was ihr hören möchtet, wie wir den Podcast für euch verbessern könnt. Ansonsten, Marc, hast du noch was für die Leute?
Ich habe ein riesen Dankeschön an dieser Stelle. Nein, Jakob bringt es auf den Punkt. Lasst uns wissen. Wir sind immer ready und bereit, natürlich euch das bestmögliche Experience zu geben. Also wenn ihr irgendwelche Verbesserungen, Vorschläge habt, bitte lasst uns wissen, nicht zögern.
Ja, vor allem schickt die Fragen rein. Ich finde, diese Fragen sind immer nice, weil ich habe auch gerade das erste Mal darüber nachgedacht. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein NFL-Travel-Schedule so genau beschrieben. But anyway, that's it. Folge 73. Danke fürs Zuhören. Game Changers. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Peace. Boom.